HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Es ist genau 75 Jahre her, dass Truppen der Roten Armee das KZ Auschwitz befreit haben. 75 Jahre danach erinnern wir uns deshalb an den Holocaust. Zu den Opfern, die die Nazis als lebensunwert bezeichneten, zählten auch Menschen mit Behinderungen. Und das führt uns nach Hessen, nach Idstein im Taunus, denn dort gab es die Tötungsanstalt Kalmenhof. Wie geht man dort mit dem Gedenken an die Opfer der sogenannten Euthanasie um? Reporterin Birgitta Söhling berichtet.
Die dunkelblonden Locken sind zur Tolle frisiert, wie es damals modisch war, ein Tuch um den Hals geknotet, die Augen blicken freundlich und ernst. Vielleicht ein Konfirmationsbild, vermutet Martina Hartmann-Menz. Die Historikerin hat das Schwarz-Weiß-Foto ausgegraben, als sie das Leben von Ruth Pappenheimer recherchiert hat. Sie war ein sogenannter Fürsorgezögling und wurde gerade mal 18 Jahre alt.
Sie ist durch mehrere Morphium-Scopolamin-Spritzen hier auf dem Kalmenhof ermordet worden. Und sie liegt auch irgendwo auf diesen Gräberfeldern, die bis heute noch nicht so ganz eingegrenzt sind.
Ruth Pappenheimer ist eines von mindestens 700 Opfern der NS-Krankenmorde auf dem Kalmenhof in Idstein, die meisten Kinder und Jugendliche. Man hat sie damals in den Obstgärten hinter dem Krankenhaus verscharrt. Seit den 80er Jahren erinnert ein gemauertes Rondell an diese Verbrechen. Martina Hartmann-Menz deutet von dort aus auf das terrassenförmige Gelände.
Und man weiß eben einfach aus diesen Luftaufnahmen, dass sich die Grabfelder über den gesamten Hang verteilt haben. Und dann ist eben diese Aussage des Staatsanwaltes von 1946, dass es eben drei Grabfelder gibt, die kleinen unten, die ja mittelgroßen in der Mitte und die größeren wohl oben.
Wie geht man angemessen mit dem düsteren Erbe um? Darüber ist 2016 eine neue Debatte entbrannt. Vitos Rheingau, der heutige Träger der Behinderteneinrichtung, wollte nämlich das ehemalige Krankenhaus verkaufen, in dem die Morde geschehen sind. Es bedurfte öffentlicher Proteste, das zu verhindern. Mittlerweile ist Servet Dag Geschäftsführer von Vitos Rheingau. Er setzt auf Transparenz.
Wir haben in 2017 einen Forschungsauftrag erteilt, um ein für alle Male in Erfahrung zu bringen, welche Geschehnisse hat es im Kalmenhof Krankenhaus gegeben, wo wurden Menschen auch tatsächlich des Lebens genommen und wo wurden diese Menschen auch verscharrt.
Das hat ein Unternehmen mittels Georadar und Drohne untersucht, das mit dem Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge zusammenarbeitet. Im Mai soll an auffälligen Flächen nun gegraben werden. Schon jetzt steht fest, dass sich Gräber auch außerhalb des bisherigen Gedenkareals befinden. Martina Hartmann-Menz hat mit anderen Bürgern den Verein Gedenkort Kalmenhof gegründet. Sie fordert, die ermordeten Kinder und Jugendlichen namentlich zu bestatten, wie man es von Soldatenfriedhöfen kennt, und wie es nach dem Gräbergesetz den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zusteht.
Dass wir aus dieser Gedenk- und Opferhierarchie hinauskommen, dass Opfer der sogenannten Euthanasie im Bild des Gedenkens immer noch Opfer dritter Klasse sind, weil sie eben namentlich nicht dort genannt werden, wo die Überreste ihrer Körper liegen.
Nach Angaben des Innenministeriums liegen auf verschiedenen Gräberfeldern in Hessen mehr als 10.600 Opfer der Euthanasie. Von Idstein könnte also ein Signal ausgehen, das breite Wirkung hat.
Reporterin Birgitta Söhling darüber, wie man in Idstein mit dem Gedenken an die Opfer der sogenannten Euthanasie umgeht. Auschwitz, dieser Name steht für das dunkelste Kapitel in der deutschen Geschichte. Er ist das Symbol für den Holocaust. Bis zu 1,5 Millionen Menschen, vor allem Juden, aber auch Polen, Sinti und Roma, wurden dort von den Nazis ermordet. Heute ist Auschwitz Gedenkstätte und Mahnmal zugleich. Ein Ort, der auch immer wieder von Schülergruppen besucht wird.
Ein Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz gehört seit Jahren schon zum festen Programm der Grünberger Theo-Koch-Schule. Auch im letzten Herbst waren 15 Schüler aus den 9. und 10. Klassen dort, um sich direkt ein Bild von den Gräueltaten und Verbrechen der Nazis zu machen. Die 14, 15 und 16 Jahre alten Mina, Benjamin und Luis waren tief beeindruckt.
Für mich war das eine ganz wichtige Erfahrung. Man hat dann ganz viele Emotionen, wenn man da durchgeht.
Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wenn wir im Unterricht diese ganzen Themen durchgehen. Wir sind langgelaufen, wo damals Häftlinge langgelaufen sind. Und ich frage mich immer, wie kann man sowas leugnen?
Wenn man da ist und sieht, wie riesig das alles war und was mit den Menschen gemacht wurde, dann ist das einfach nur ein bedrückendes Gefühl. Und man muss halt einfach immer wieder dran denken, das darf es niemals wieder geben.
Deswegen führt die Grünberger Schule neben den Fahrten auch eine Reihe weiterer Veranstaltungen zur deutschen Vergangenheit durch. Umso schockierter war Schulleiter Jörg Keller, als im letzten Jahr Schüler auf der Heimfahrt von der Gedenkstätte Buchenwald im Bus antisemitische Lieder sangen. Als Konsequenz daraus sieht Keller die Verantwortung der Schule, ihre pädagogischen Projekte auszubauen.
Als eine nächste Maßnahme ist aktuell das Netzwerk Demokratie und Courage im Haus, die sich hier auch ganz stark dafür engagieren. Wie gehen wir vor bei Rassismus? Wie kann ich Zivilcourage zeigen? Das führen wir flächendeckend in einem ganzen Jahrgang durch. Und bezogen auf uns Lehrkräfte selber, wir haben einen pädagogischen Tag ins Auge gefasst zum Thema, wo wir uns selber damit auseinandersetzen wollen. Wo sind möglicherweise erste Hinweise? Wie kann man sowas erkennen? Gibt es sowas wie ein Frühwarnsystem?
Gedanken machen sich die Lehrkräfte um Peter Malzberger aber auch darüber, wie sie alle Schüler erreichen können.
Also es gibt unglaublich viele Angebote, aber wenn man sich diese Projekte mal anschaut, die sind in der Regel immer ausgerichtet auf Schülerinnen und Schüler, die wirklich intellektuell ansprechbar sind. Also ich sage jetzt mal Oberstufenschüler. Aber einen Hauptschüler diese Thematik zu erklären, dass er sie begreift und mit nach Hause nimmt, das ist schwierig. Das muss man sehr vereinfachen. Das ist eine Kernaufgabe und die ist sehr, sehr schwierig.
Deswegen hofft die Schule mit ihren Projekten auch in der Schülerschaft Unterstützer für Demokratie und gegen Rassismus und Antisemitismus zu finden. Die 9. und 10. Klässler, die in Auschwitz waren und ihre Erfahrungen letzte Woche gemeinsam den Eltern präsentierten, sie wollen jedenfalls nicht länger tatenlos zuschauen, wenn sie Personen treffen, die menschenverachtende Ideologien, Hass und Ausgrenzung verbreiten.
Wenn ich das halt im Internet lese, dann denke ich mir auch so, ob die Leute überhaupt wissen, was damals richtig passiert ist.
Und wenn man dann Leute hört, die irgendwie darüber Witze machen oder irgendwie Judenwitze erzählen oder sowas. Also ich gehe dann schon auf die zu und sage denen dann, hier, ich war in Auschwitz. Und dir muss das Ausmaß bewusst sein und dass man darüber keine Witze macht.
Ich finde, unsere Aufgabe, wenn wir jetzt da waren, ist dann natürlich mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Also ich finde, wenn man in Auschwitz war, es ist einfach so furchtbar dort, dann kann man kein Holocaust-Leugner werden.
Wie hessische Schüler die Gedenkstätte Auschwitz bei ihrem Besuch erlebt haben, das hat Reporter Klaus Bradella berichtet. Die hessischen Bauern haben zuletzt immer wieder protestiert. Sie sind mit Traktoren nach Wiesbaden gefahren und haben in Großrohrheim ein Mahnfeuer entfacht. All das erst in den vergangenen Wochen. Ihr Unmut richtet sich dabei ganz besonders dagegen, dass die Düngeverordnung nochmals verschärft werden soll, obwohl sie erst im Juni 2017 neu geregelt worden ist. In diesem aufgeheizten Klima hat in Gernsheim zum 65. Mal die landwirtschaftliche Woche Südhessen begonnen. Reporterin Anna Vogel war für uns vor Ort.
Wer die Stadthalle in Gernsheim heute betreten will, muss unter einem grünen Plakat durchgehen, das an zwei Traktoren befestigt ist. Darauf steht: Lieber Politiker, wir brauchen Verlässlichkeit. Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Carsten Schmal, fasst zusammen.
Ich bin jetzt hier in Hessen 5,5 Jahre in Verantwortung. Und es hat immer schon mal Tiefs gegeben, auch bei der Milch und anderen Bereichen. Aber die Stimmung war noch nie so schlecht wie im Moment.
Grund dafür sei vor allem, dass die Politik immer wieder über die Köpfe der Bauern hinweg entschieden habe. Ganz besonders sei das bei der aktuell geplanten Verschärfung der Düngeverordnung der Fall, so Schmal.
Wir hatten 2017 mit der Landesregierung einen Kompromiss ausgehandelt. Der ist im letzten Jahr auch im hessischen Kabinett beschlossen worden. Und wir sind kaum ein halbes Jahr weiter. Jetzt kommen schon erneute Verschärfungen aus Brüssel.
Landwirtschaftsministerin Hinz zeigt Verständnis.
Dass sich die Landwirte da schon auch im Stich gelassen fühlen und sich fragen, was die Politik da veranstaltet hat, das verstehe ich gut. Das hängt aber wirklich damit zusammen, dass die Bundesrepublik es über 15 Jahre nicht geschafft hat, eine ausreichende Düngeverordnung zu konzipieren.
Als Hinz auf der Bühne dazu Stellung nehmen will, wird sie teilweise von Zwischenrufen aus dem Publikum unterbrochen.
Also wenn ich was sage, sie einfach mal Lüge.
Der Saal in Gernsheim ist voll. Gut 300 Besucher aus Politik und Landwirtschaft verfolgen den Austausch mit der Ministerin. Manche stehen. Warum er hier ist, erklärt Markus Graf, ein Landwirt aus Worfelden im Kreis Groß-Gerau. Weil seine Flächen in einem Gebiet mit erhöhten Nitratwerten liegen, könnte er dort in Zukunft 20% weniger Dünger verwenden dürfen. Seine Befürchtung?
Dass wir eben nicht mehr die Qualitäten produzieren können, wie sie der Markt fordert. Sie können zum Beispiel, wenn Sie 20% weniger an Nitrat düngen, können sie kein Brotgetreide mehr erzeugen, sondern nur noch Futtergetreide.
Wie viele seiner Erdbeeren und Himbeeren er dann noch verkaufen könnte, sei unklar. Und das, obwohl sein Hausbrunnen gar keine erhöhten Nitratwerte aufzeigen würde.
Viele Landwirte werden da in Sippenhaft genommen für einzelne Messbrunnen, die an Mülldeponien liegen, die in den Ortschaften liegen, wo das Nitrat eventuell aus der Kanalisation kommt und eben nicht aus der Landwirtschaft.
Er findet, es gäbe zu wenige Messbrunnen. Damit fehle eine gute Datengrundlage, um Aussagen für ein großes Gebiet zu treffen. Ministerin Hinz glaubt nicht, dass mehr Messstellen das Problem lösen würden.
Gleichwohl bin ich der Meinung, um diesen Sorgen und Befürchtungen entgegenzutreten, ist es durchaus sinnvoll, dass die Bundesrepublik das Netz erweitert.
Für den hessischen Bauernpräsidenten Schmal ist das ein positives Signal. Er betont:
Die Bauern bewerten diese Dinge, die da jetzt auf uns zukommen, als existenzgefährdend. Und die entscheiden nicht, wie kann ich es umsetzen, sondern sie entscheiden sich dafür aufzuhören. Und das ist für Hessen, wo wir so schon so wenig Tierhaltung und Landwirtschaft haben, eine ganz, ganz schwierige Situation im Moment.
Und dennoch, so macht er deutlich, würden sich die Bauern nicht aus der Verantwortung stehlen wollen. Zumindest nicht für die Bereiche, in denen sie die hohen Nitratwerte zu verantworten hätten.
Anna Vogel über die landwirtschaftliche Woche in Gernsheim in Südhessen. Seit Anfang Juni vergangenen Jahres gilt auf zwei verkehrsreichen Straßen in Darmstadt ein Fahrverbot für alte Diesel- und Benziner. Und zwar in der Hügelstraße und der Heinrichstraße. Doch nicht jeder hält sich daran. Und so gab es bis Mitte Dezember sage und schreibe insgesamt über 12.000 Verstöße. Petra Demand ist unsere Reporterin bei diesem Thema und wir wollten zunächst von ihr wissen, wie die Stadt denn dazu steht. Denn immerhin bringen der Stadt diese Verstöße auch viel Geld ein.
Ah, geht so. Zwar bringt jedes Fahrverbotsknöllchen 108,50 Euro ein, aber dafür sind bei der Kommunalpolizei auch tausende Arbeitsstunden angefallen. Die Daten, also diese Schadstoffklassen, die werden noch per Hand überprüft. Vor den Sommerferien hatte sich da ein richtiger Rückstau angehäuft, der ist inzwischen abgearbeitet. Aber die Stadt betont noch sehr deutlich, dass etwa seit August jeden Monat immer weniger Verstöße gezählt werden. Da scheinen sie doch also stolz drauf zu sein. Und die Stadt hofft natürlich auch, dass jetzt immer mehr Leute das Rad oder die Bahn nehmen.
Wie sind denn die Auto- und Lkw-Fahrer denn nun eigentlich erwischt worden? Da ist ja wahrscheinlich nicht jeder einzeln kontrolliert worden.
Nee, die meisten fallen auf einfach, weil sie zu schnell unterwegs sind oder über eine rote Ampel gefahren sind. Und dann wird eben nebenbei auch noch die Schadstoffklasse überprüft, wenn es dann schon mal geblitzt hat. Und dann gibt es ja auch noch die klassischen Einzelkontrollen, dieses Fahrzeugpapiere, bitte haben Sie was getrunken, kennt man ja. Dabei fallen dann eben auch noch einige auf. Und Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch, der hätte ja am liebsten eine ganz andere Lösung, die blaue Plakette nämlich. Die würde das alles viel einfacher machen, aber die ist vom Verkehrsministerium ja nicht gewollt.
Das heißt dann aber auch, dass man sich eigentlich ja ganz gut durchmogeln kann und nicht erwischt wird, oder?
Na, da wäre ich vorsichtig. Zum einen kann man ja immer noch in diese Einzelkontrollen geraten und außerdem denkt die Stadt gerade drüber nach, prophylaktisch zu blitzen. Jeder Zehnte wäre dann automatisch dran und dann würde eben genauer hingeguckt und die Schadstoffklasse kontrolliert, ob die oder derjenige da überhaupt hätte langfahren dürfen. Da muss man dann schon sehr risikofreudig sein.
Dieselfahrverbote in Darmstadt und die Folgen. Informationen dazu waren das von Reporterin Petra Demand. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.